Anschließend beharrten sie darauf, sie in Mädchensachen zu kleiden, in braune Wollstrümpfe und ein helles Leinenhemd, über das sie ein hellgrünes Kleid anziehen musste, dessen Saum mit Eicheln bestickt war. »Meine Großtante ist Septa in einem Kloster in Oldtown«, erzählte Lady Smallwood, während die Frauen ihr das Kleid auf dem Rücken zuknöpften. »Ich habe meine Tochter zu Beginn des Krieges dorthin geschickt. Wenn sie zurückkommt, wird sie gewiss aus diesen Kleidern herausgewachsen sein. Tanzt du gern, Kind?« »Meine Karellen ist so eine entzückende Tänzerin. Sie singt auch sehr hübsch. Was machst du am liebsten?« Sie scharrte mit der Zehenspitze in den Binsen. »Ich, beschäftige mich mit Stichen.« »Sehr beruhigend, nicht wahr?« »Nun«, meinte Arrua, »so wie ich es mache nicht.« »Nein, ich habe es stets so empfunden. Die Götter schenken uns unsere kleinen Gaben und Talente, und wir sind bestimmt, sie einzusetzen«, sagt meine Tante immer. »Jede Tat kann ein Gebet sein, wenn wir nur immer das Beste geben, was wir können. Ein wunderbarer Gedanke, nicht wahr? Denk das nächste Mal daran, wenn du wieder über deinen Stichen sitzt. Beschäftigst du dich jeden Tag damit?« »Das habe ich getan, bis ich mein Handwerkszeug verloren habe. Mein neues ist nicht so gut.« »In Zeiten wie diesen muss man aus allem das Beste machen.« Lady Smallwood zupfte das Oberteil ihres Kleides zurecht. »Jetzt siehst du aus wie eine richtige junge Dame.« »Ich bin keine Dame«, hätte Arrua ihr am liebsten gesagt. »Ich bin ein Wolf.« »Ich weiß immer noch nicht, wer du bist, Kind«, fuhr die Frau fort, »und vielleicht ist das auch gut so, jemand Wichtiges, fürchte ich.« Sie strich Arruas Kragen glatt. »In Zeiten wie diesen ist man besser unscheinbar. Am liebsten würde ich dich ja bei mir behalten.« »Aber das wäre auch nicht sicher. Ich habe zwar Mauern, aber zu wenig Soldaten, um sie zu bemannen.« Sie seufzte. Das Abendessen wurde in der Halle aufgetragen, nachdem Arrua gewaschen und gekämmt und angekleidet war. Gendry warf einen Blick auf sie und lachte so schallend, dass ihm der Wein aus der Nase lief, bis Harwin ihm eine Ohrfeige verpasste. Das Mahl war einfach und sättigend. Hammel und Pilze, braunes Brot, Erbsenmus, gebackene Äpfel und Käse. Nachdem das Essen abgeräumt war und die Diener sich entfernt hatten, senkte Grünbart die Stimme und fragte die Dame des Hauses, ob sie Neuigkeiten vom Blitzlord habe.
»Neuigkeiten?« sie lächelte. »Vor 14 Tagen war er sogar hier. Er und ein Dutzend andere, die Schafe trieben. Ich mochte meinen Augen kaum trauen. Toros hat mir 3 zum Dank geschenkt. Heute Abend habt ihr 1 davon verspeist.«
»Toros? Treibt Schafe?« Angie lachte laut.
»Ich sage euch, das war ein seltsamer Anblick. Aber Toros hat behauptet, als Priester wisse er genau, wie man eine Herde zu hüten habe.«
»Ja, und wie man sie schert«, kicherte Zitronenmantel.
»Darüber könnte jemand ein selten schönes Lied machen.« Tom zupfte eine Saite an seiner Harfe.
Lady Smallwood warf ihm einen vernichtenden Blick zu.
»Jemand, der nicht Desertion auf Dondarion reimt. Oder der jedem Milchmädchen in der Grafschaft vorsingt, »O lege dich, mein Madel, hier in diesen Stadel, und am Ende 2 von ihnen mit dicken Bäuchen zurücklässt.«
»Es war, lass mich von deiner Schönheit trinken«, erwiderte Tom rechtfertigend,
»und die Milchmädchen haben es immer gern gehört. Genauso wie eine gewisse hochgeborene Dame, an die ich mich erinnere. Ich spiele, um zu gefallen.«
Sie blähte die Nasenflügel.
»Die Flusslande sind voll von Mädchen, denen du gefallen hast und die jetzt reinfahren Tee trinken. Man sollte meinen, ein Mann in deinem Alter müsste wissen, wie leicht sein Samen in ihren Bäuchen keimt. Bald schon wird man dich Tom 7 Söhne nennen.«
»Wie es der Zufall will«, sagte Tom, »habe ich diese Zahl schon vor vielen Jahren übertroffen, und gute Jungen sind es mit süßen Nachtigallenstimmen.«
Offensichtlich schätzte er dieses Thema nicht besonders.
»Hat seine Lordschaft gesagt, wo er hin will, Milady?« fragte Harwin.
»Lord Beric verrät nie etwas über seine Pläne, aber unten, hinter Stony Sept und dem Dreigroschenwald, herrscht große Hungersnot. Ich würde dort nach ihm suchen.«
Sie trank einen Schluck Wein.
»Eins will ich euch nicht verschweigen. Ich hatte auch weniger angenehmen Besuch. Ein Rudel Wölfe hat vor meinen Toren geheult und glaubte,
Ich hätte Jaime Lannister hier drin.
Tom hörte auf zu zupfen.
Dann stimmt es?
Der Königsmörder ist wieder frei?
Lady Smallwood warf ihm einen höhnischen Blick zu.
Sie würden ihn wohl kaum jagen, wenn er noch immer unter River Run in Ketten läge.
Was hat Milady Ihnen erzählt?
Erkundigte sich Hans im Glück.
Was schon? Dass ich Sir James nackt in meinem Bett hätte, dass er jedoch zu erschöpft sei, um nach unten zu kommen. Einer von Ihnen besaß die Unverschämtheit, mich eine Lügnerin zu nennen. Daher haben wir sie mit ein paar Armbrustbolzen fortgejagt. Ich glaube, sie sind zur Black-Bottom-Biegung aufgebrochen.
Aruya rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her.
Was für Nordmann waren das, die nach dem Königsmörder gesucht haben?
Lady Smallwood schien es zu überraschen, dass sie sich einmischte.
Ihre Namen haben sie uns nicht verraten. Sie trugen schwarz und das Wappen einer weißen Sonne auf der Brust.
Eine weiße Sonne auf schwarz war das Wappen von Lord Carstark, dachte Aruya. Das waren Robs Männer. Sie fragte sich, ob sie wohl noch in der Nähe waren. Wenn sie den Geächteten entwischen und sie finden könnte, würden die Männer sie vielleicht zu ihrer Mutter zurückbringen.
»Haben Sie nicht gesagt, wie der Lannister geflohen ist?« fragte Cid.
»Das haben